ist auch sicherlich eine Sache, in der ich mal sehr akribisch hinterher bin, dass das auch funktioniert und dass vor allen Dingen die Strukturen, die wir da entwickeln, auch nachhaltig sind. Das ist mir ganz wichtig. Denn wenn das Ganze an 3, 4, 5 sehr aktiven Personen hängt, dann kann man sich vorstellen, da gibt es leider auch aus der Floorball-Szene, glaube ich, genug Beispiele, in denen das dann irgendwann eben umkippt und dann das nicht mehr so gut funktioniert, wie es vielleicht eine ganze Zeit lang funktioniert hat.
Dobrý den, Johan.
Hey, hey, Jan.
Wir haben uns hier zusammengefunden, diesmal nicht zu zweit, sondern diesmal tatsächlich zu dritt in unserer Leitung zum ersten Mal. Vielen Dank für den Mut, dieses kleine Experiment auszuprobieren. Ich hoffe, es wird funktionieren, ganz weit entfernt auf der anderen Seite der Republik. Philipp Jesse, der Abteilungsleiter aus Holzbütten. Guten Tag.
Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass ich hier als Gast bei euch mitmachen darf.
Ja, der erste Gast, den wir hier willkommen heißen können. Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir mehr in die Vereine reinschauen, mehr in die Verbände reinschauen, in Veranstaltungen, alles Mögliche, was Floorball irgendwie voranbringt. Philipp, tu uns mal einen Gefallen. Ich glaube, man kennt sich so in der Szene eigentlich ganz gut, aber ich glaube, es hängen auch ein paar Hörer an der ganzen, an der Leine, die deinen Namen vielleicht kaum mitbekommen haben oder nicht genau wissen. Mach mal so einen kleinen ersten Steckbrief.
Ja, Philipp Jesse hast du ja schon gesagt, mein Name, und ich leite ungefähr seit 10 Jahren jetzt die Geschicke von der DHK Holzbütten Floorball-Abteilung, also schon eine ganze Weile, habe da im Grunde bei uns im Verein auch schon sämtliche Sachen gemacht. Ich glaube, angefangen von, dass man mal Trikots irgendwo besorgt hat. Ich glaube, das war so mein allererster Job, den ich mal gemacht habe, und ja, seitdem habe ich, glaube ich, in sämtliche Bereiche mal mit reingeschaut und versucht halt, unsere Abteilung so zu entwickeln, wie sie vielleicht auch heute dasteht. Ich glaube, zurückblickend haben wir da schon viele Dinge auch richtig gemacht.
Ich glaube, die Geschichte der DHK Holzbütten ist ja beeindruckend, aber viele blicken jetzt auf die letzten paar Jahre, wo es relativ schnell ging, wo ihr durch die Ligen hochgeschossen seid und jetzt in der ersten Bundesliga auch eine ernsthafte Rolle spielt. Was ich entdeckt habe, das, was ich gar nicht wusste, ist ja tatsächlich, dass Floorball in Düsseldorf eine sehr, sehr tiefe Geschichte hat. Das hat ja irgendwann in den Mitte der 80er Jahre angefangen. Ist so eine ähnliche, so eine Parallelgeschichte zu der Historie vom UHC Weißenfels. Ist richtig, oder?
Ja, das stimmt. Also an der Uni Düsseldorf gab es schon dann entsprechend so eine kleine Uni-Hockey-Sportgruppe, Uni-Hockey-Uni-Sportgruppe, so kann man es ja fast sagen. Und die hatten dann später auch Querverbindungen letztendlich zu unserem Verein und waren dann auch daran beteiligt, dass sich das hier so als zartes Pflänzchen irgendwo niedergelassen hat und dann irgendwann an Fahrt aufgenommen hat. Ja, das stimmt.
Und ich bin auch über den Namen Andreas Hofferbert gestolpert, der offensichtlich da auch seine Finger im Spiel hatte. Ist es Zufall, der Name? Eher nicht, oder?
Auf gar keinen Fall, nein. Ich meine, ich glaube schon, dass die Verbindung jetzt natürlich zum Nils Hofferbert da besteht, der ja auch durchaus bekannt ist in der Floorball-Szene als Nationalspieler jetzt auch. Und Andreas hat natürlich ganz großen Anteil daran gehabt und war im Grunde auch derjenige, der das dann von der Düsseldorfer Gruppe hier ins beschauliche Chaos beziehungsweise nach Holzbütten den Uni-Hockey-Sport mit eingebracht hat.
Die beiden sind verwandt?
Ja, Andreas ist der Vater von.
Das ist der Vater. Genau. Also ist ja schon eine kleine Dynastie, die da gebaut wird.
Richtig, ja. Der Bruder Tom und auch die Mutter, die haben auch schon mal zum Verein gespielt. Also die Familie Hofferbert hat natürlich einen großen Platz bei uns im Verein.
Das ist eine hübsche Geschichte im Hintergrund. Wann würdest du sagen, kam so dieser Leistungsgedanke rein? In welcher Phase? Du hast es vor 10 Jahren übernommen. Ich kann mich erinnern, wir hatten, glaube ich, auch ein bisschen beruflich miteinander zu tun, weil ich hatte ja noch bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, wir hatten euch ja kurzzeitig ausgerüstet. Ihr seid dann rübergewechselt und das war so eine Zeit, wann war das? Vielleicht vor 7, 8 Jahren, oder? Wo ihr dann so angefangen habt, wirklich das ganze Ding sehr professionell aufzuziehen. Was waren so Schritte am Anfang, wo ihr begriffen habt, okay, hier geht einfach mehr als einfach nur Breitensport?
Gute Frage, welches Jahr das jetzt genau war. 2007, 2008 wird es schon gewesen sein um den Dreh. Da haben wir im Grunde zwei Gruppen im Verein gehabt. Also es gab so eine so einer Schul-AG letztendlich aus der Grundschule sogar noch, die sich dann, die zusammengeblieben ist und dann bis ins Jugendalter zusammen gespielt hat. Und es gab eben diese Hobbygruppe, in der dann auch die entsprechenden Leute aus Düsseldorf waren, aber auch ein paar ehemalige Bonner Studenten, die halt auch bei den Dragons zum Teil schon gespielt hatten, die aber aus Neuss ursprünglich kamen. Also Neuss ist ja direkt die Nachbarstadt von Kars und dann eben entsprechend auch hier bei der DJK in so einem Sammelbecken letztendlich gelandet sind in so einer Hobbygruppe, die auch nur Mixed gespielt hat. Die Gruppe besteht auch immer noch montagsabends zur selben Trainingszeit. Also das hat alles Bestand hier, diese Traditionsgruppe. Und irgendwann kam ich dann auch dazu. Bei mir war es eigentlich ganz lustig, wie ich zu Floorball gekommen bin und danach diese beiden Gruppen auch zusammengeführt habe letztendlich. Nicht alleine, aber zumindest war ich da einer der Faktoren. Denn ich habe Floorball oder Unihockey damals in Erfurt kennengelernt. Ich habe 2 Jahre lang nicht nach Erfurt gezogen, aus beruflichen Gründen von meiner Familie. Und da war das als Schulsport überraschenderweise sehr weit verbreitet. Also jede Schule hatte da auch ein Floorball-Team oder Unihockey-Team. Und dann bin ich wieder zurück ins Rheinland und habe geschaut, ja, gibt es das irgendwie in Düsseldorf, Floorball oder in Köln oder wo auch immer in der Gegend. Und kam dann irgendwie über so ein YouTube-Video, auf dem Kinder hier von der DJK Holzwittgen Floorball spielen zu sehen waren, auf den Verein. Und die Halle ist ja 5 Minuten von mir zu Hause entfernt. Das war so eine ganz, ganz lustige Geschichte. Ich konnte eigentlich das kaum fassen, als ich das in der Suchmaschine gesehen habe. Und bin dann eben entsprechend auch zu dieser Montagsgruppe mal hin. Und dann irgendwann, als die Jungs, die dann in der anderen Gruppe gespielt haben, worunter auch immer noch ein paar aktive Bundesligaspieler sind, Dennis Schiffer zum Beispiel war damals auch in dieser Gruppe mit dabei, da habe ich dann zeitlang, auch wenn ich deutlich älter war, dann auch mit denen mittrainieren können, weil ich zu dieser Montagszeit eben nicht mehr studienbedingt Zeit hatte. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann letztendlich Leute aus beiden Bereichen auch irgendwie zusammengebracht habe und wir dann die erste, Kleinfeld-Herrenspielrunde dann gemeinsam gemacht haben, also mit diesen Jugendspielern und dann auch ein paar eben aus der Hobbygruppe zusammen. Und 1-2 Jahre später haben wir dann auch am DUB-Pokal teilgenommen, zum ersten Mal dann auf Großfeld uns vorangetastet und dann wieder 1-2 Jahre später dann zum ersten Mal auch in der Regionalliga Großfeld als Team. Ja.
Dieser Kern dieser Mannschaft, die dann in den Jahren darauf im Erwachsenenbereich sich da durchgekämpft hat, war das ein Zufall? Waren das alles Leute, die per Zufall zur Sportart gekommen sind oder war das so ein Hintergrund, so ein Klassentreffen aus der Schule, die dann mal die Sportart entdeckt haben gemeinsam oder war das wild zusammengewürfelt?
Also diese eine Gruppe, die sich aus der Schul-AG hier in Holzbüttgen gespeist hat, die haben das ja schon seitdem die dann 9 oder 10 Jahre alt waren, die halt Floorball gespielt. Und die anderen, das waren tatsächlich alles Leute, die aus unterschiedlichsten Gründen zum Floorball gekommen sind. Also einmal die Leute aus Bonn, so die Hahn-Brüder waren damals dabei. Peter Hahn ist ja vielleicht auch dem einen oder anderen Begriff. Und Andreas Hofferbert eben, der tatsächlich auch in den ersten Herren-Spielen auch auf dem Kleinfeld auch noch mitgespielt hat, aktiv.
Hat er mal mit seinem Sohn gespielt auf dem Platz?
Da muss ich mal drüber nachdenken. Ich glaube, ein Pflichtspiel, wo die gemeinsam gespielt haben, gab es da nicht mehr. Ich glaube, das war dann so gerade die Phase, in der Andreas dann seine Karriere beendet hat und Nils dann so alt war, dass er bei den Herren mitspielen durfte. Ja, ich glaube, das hat es tatsächlich nicht gegeben. Aber ich lasse mich da gerne korrigieren.
Ihr seid ja eine Abteilung der DJK Holzbütten, das ist ja ein sehr großer Verein, richtig? Also ihr seid eine von mehreren Abteilungen. Welche Rolle spielt ihr da, eine der größeren?
DJK Holzbütten hat so um die 1400 Mitglieder. Davon sind wir jetzt mittlerweile seit diesem Jahr knapp über 200 Floorballer. Dementsprechend, wir sind die drittgrößte Abteilung innerhalb der DJK. Ich glaube, Turnen ist noch ein bisschen größer. Und so, Sportarten im Wettbewerb, da ist Tennis noch ein bisschen größer als Abteilung. Es gibt noch eine sehr erfolgreiche Tischtennisabteilung und dann noch so ein paar kleinere halt drumherum. Aber insgesamt haben wir natürlich auch insbesondere, was die Öffentlichkeitswahrnehmung angeht, Presse vornehmlich, sind wir sicherlich da diejenigen, die von denen man am meisten liest, würde ich mal behaupten, ja.
Ich glaube auch bedingt dadurch, dass ihr in der ersten Bundesliga spielt, das ist ja auch mal ein Aushängeschild, was es wahrscheinlich direkt lokal dort vor Ort nicht so viel gibt. Ich glaube, es ist ein schöner Übergang zu dieser heutigen Struktur, die ihr habt. Ich glaube, das eine ist natürlich diese sportliche Entwicklung. Ich glaube, so wie wir es mitbekommen haben, kam die eine phasenweise organisch. Dann irgendwann kamen jetzt halt neue Spieler dazu. Dazu kommen wir vielleicht noch später. Aber wie sieht diese Abteilungsstruktur bei euch aus? Also es wirkt ja nach außen hin sehr professionell. Da kommen die ganzen Sponsoren zusammen, der öffentliche Auftritt, jetzt diese Entwicklung. Wie seid ihr personell aufgestellt?
Ja, das ist eine spannende Frage, denn das hat sich in den letzten Jahren natürlich immer ganz stark auch gewandelt und deswegen waren wir auch alle ziemlich beschäftigt damit, letztendlich diese Strukturen oder schlaue Strukturen irgendwo zu entwickeln, die dann auch wieder der Größe des Vereins oder der unserer Abteilung vor allen Dingen und auch der Spielklasse, in der wir dann vielleicht auch mit unserer Höchstmannschaft, in der wir dort spielen, dass das eben entsprechend auch angepasst ist. Und das ist auch sicherlich eine Sache, in der ich mal sehr akribisch hinterher bin, dass das auch funktioniert und dass vor allen Dingen die Strukturen, die wir da entwickeln, auch nachhaltig sind. Das ist mir ganz wichtig, denn wenn das Ganze an 3, 4, 5 sehr aktiven Personen hängt, da kann man sich vorstellen, da gibt es leider auch aus der Floorball-Szene, glaube ich, genug Beispiele, in denen das dann irgendwann eben umkippt und dann das nicht mehr so gut funktioniert, wie es vielleicht eine ganze Zeit lang funktioniert hat. Und ich glaube, das ist auch letztendlich eins der Erfolgsrezepte, die wir bei uns haben. Also wir haben so ein Ressortprinzip vor ein paar Jahren schon eingeführt. Das war halt ein Abteilungsvorstand, ich glaube mit 10 Leuten, 11 Leuten sind wir mittlerweile auch im Vorstand und dann haben wir darunter 9 Arbeitskreise, die sich dann um bestimmte Themenbereiche, ob das jetzt die Unterabteilung wie Jugend, Damen sind oder ob das der Sportarbeitskreis ist, Schularbeitskreis, Entwicklungsarbeitskreis, ganz unterschiedliche Bereiche eben, die die einzelnen Aufgaben in ihren Meetings irgendwie abarbeiten und auch kleine Aufgabenbereiche einzelnen Leuten zu teilen, in der Theorie zumindest.
Ich spring da mit der Zwischenfrage rein. Also ihr habt im Grunde als oberste Schicht habt ihr die Ressortleiter, die sich für bestimmte Überthemen einspannen lassen. Also wahrscheinlich Marketing, Sport, Finanzen. Und darunter habt ihr Kreise, die nochmal Unterthemen oder Aufgaben nochmal aufarbeiten, aufgreifen und dann innerhalb der Abteilung verteilen und sich darum kümmern, dass es auch erledigt wird.
Ja, genau, so kann man sich das vorstellen. Ich glaube, ähnlich habt ihr ja auch in Berlin das bei dem Großevent jetzt beim Final Four auch, seid ihr das ja auch so angegangen. So haben wir das eben versucht aufzubauen und zusätzlich haben wir noch so ein kleines Geschäftsstellenteam, was so die Verwaltung macht, also Mitgliederverwaltung, Materialverwaltung, Finanzverwaltung. Wir haben FSJler, der sich noch um Dinge kümmert, die schnell mal irgendwo hingefahren werden müssen oder aufgeräumt werden müssen und solche Dinge. Und das ist eigentlich so die grundlegende Struktur und wir sind da eigentlich auch schon, was die Organisation, damit man das nicht alles aus den Augen verliert, auch relativ digital schon unterwegs. Ich habe ja auch mit Spannung euren Artikel gelesen, wenn nicht jetzt, wann dann? Und da habt ihr auch einen Bereich über interne Digitalisierung geschrieben und an dem Punkt, das haben wir schon jetzt eine Zeit lang laufen bei uns. Das ist schon eine große Hilfe. Das
muss man ist da zum Beispiel die Plattform, mit der ihr arbeitet oder wie seid ihr da vernetzt?
Wir arbeiten mit Asana und darauf bin ich vorhin nämlich auch gekommen, weil die so wiederkehrende Aufgabenmöglichkeiten haben, also Turnus, dass man da einen Turnus einstellen kann und ganz viele Aufgaben im Sportverein kommen ja jedes Jahr wieder oder von mir so alle halbe Jahre wieder und das ist wirklich praktisch, dass man dann da relativ schnell und effizient eben auf die Informationen vom letzten Mal, auf E-Mail-Texte und solche Dinge wieder zurückgreifen kann. Natürlich auch in gewisser Form, dass ein Controlling auch mit stattfinden kann, dass das, wie ist der Stand bei den einzelnen Aufgaben, weil das natürlich mit neuen Unterressorts irgendwann so umfangreich wird, dass man da natürlich auch den Überblick mal verlieren könnte zwischendurch. Und da ist dieses Tool echt sehr hilfreich, ja.
Jetzt kann man sagen, trennt sich so ein bisschen die Szene in Vereine, die einerseits entweder alleine für sich selbst stehen und diese Organisation selbst stemmen und Vereine wie euch, die Abteilungen größerer Vereine sind. Profitiert ihr personell oder gibt es da irgendeine Unterstützung von der Gesamtvereinsleitung in eurer täglichen Arbeit?
Ich glaube, dass wir insgesamt schon davon profitieren, dass da halt ein paar Bereiche, Versicherungen oder natürlich auch Gewicht jetzt, wenn es darum geht, irgendwie mit anderen Vereinen oder mit der Stadt irgendwelche Sachen abzusprechen, da erfahren wir natürlich schon große Unterstützung, auch von dem Vorstand des Gesamtvereins. Und auf der anderen Seite lassen die uns aber genug Freiheiten, um uns auch selbstständig entfalten zu können. Also sehe ich insgesamt Vorteile drin, wobei ich jetzt die andere Seite auch nicht kenne, wo es dann halt, wo man komplett selbstständig wäre. Aber da ich mich oder da wir uns als Abteilungsvorstand jetzt auch nicht in irgendeinem Bereich eingeschränkt fühlen, kann ich jetzt nicht sagen, dass es Nachteile für uns hätte.
Ich glaube, eine Sache, die bei euch beeindruckend ist, ist die Sponsorenwand. Da sind viele Logos drauf. Würden sich mit Sicherheit viele Vereine wünschen, eine solche Unterstützung zu genießen. Wie geht ihr an so ein Thema heran? Ihr seid jetzt im Grunde auch so ein Hybrid zwischen einem Großstadtclub, weil ihr natürlich eine Großstadt gleich um die Ecke habt oder sogar mehrere. Mhm. Andererseits seid ihr ein bisschen außerhalb. Also ist die Situation vielleicht relativ schwer vergleichbar mit anderen Vereinen. Aber dahinter steckt mit Sicherheit irgendeine Herangehensweise. Also wie habt ihr diese Summe an Sponsoren generieren können?
Ja, ich glaube, man muss in dem Bereich auch viel Geduld mitbringen. Man braucht den einen oder anderen persönlichen Kontakt. Das ist natürlich, da braucht man natürlich die entsprechenden Voraussetzungen, muss ein paar Leute kennen. Ich bin glücklicherweise in Kars ganz gut vernetzt, sodass dann doch der eine oder andere eingestiegen ist und von unserem Vorhaben, von unseren Zielen überzeugt war und das gerne unterstützen wollte und auch Vertrauen letztendlich in unser Verein, unsere Arbeit hat. Und das wiederum hat natürlich auch wiederum andere angezogen. Ne? Also wenn ich zu anderen Sponsoren komme, die ich vielleicht noch nicht kannte vorher, bei denen ich vielleicht vorher mal platziert worden bin, du kannst mal da anfragen, dann sagen die schon mal, ach, der und der ist auch dabei. Boah, dann könnte ich mir das auch vorstellen und sag mal, wie das bei euch aussieht und was wir da machen können. Und da macht es natürlich auch einen guten Eindruck, dass wir eine Sponsoring-Broschüre auch in gedruckter Form letztendlich dann auch mal vorzeigen können und das natürlich auch einen professionellen Eindruck macht, wenn man da entsprechende Materialien vorzeigen kann. Und sind die Karten spielen natürlich in den letzten Jahren auch, dass die Zuschauerzahlen bei uns wachsen, sind zwar noch nicht auf dem Niveau wie jetzt vielleicht in Hamburg. Da wollen wir ganz gerne hin. Wir sind vielleicht auch einen kleinen Ticken weiter als Berlin. Aber sorry da gerne. Aber ihr arbeitet ja auch fleißig dran, habe ich auch gesehen. Das ist auch echt ein Thema, was viel Arbeit aufruft. Ja. Und da die Leute entsprechend zu motivieren, bei jedem normalen Saisonspiel auch in die Halle zu kommen und nicht nur eben bei den absoluten Highlight-Spielen. Und das sind so paar von den Rezepten, die letztendlich dazu führen. Also wir haben ein tolles Sponsoring-Konzept uns mal überlegt, auch was auf den gesamten Verein ausgerichtet ist. Also wir haben jetzt nicht einen Sponsor, der eine bestimmte Mannschaft, U13 oder so fördert, sondern alle Sponsoren fördern letztendlich alle, was auch oft gut ankommt, habe ich gemerkt. Und also die U11 läuft dann mit denselben Trikots darauf wie letztendlich das Bundesliga-Team auch. Und um an neue Leute zu kommen, an neue Sponsoren, sind es natürlich nicht nur persönliche Kontakte von jetzt einzelnen Vorstandsmitgliedern von uns, sondern wir versuchen durch regelmäßige Rund-E-Mails an Mitglieder auch immer wieder auf das Sponsorenthema hinzuweisen. Es hat auch des Öfteren schon zum Erfolg geführt, also dass wir jetzt eine Mail schreiben, hey, kennt ihr jemanden und wir suchen da noch Förderer, fragt doch mal bitte rum. Und manchmal sind es natürlich auch Eltern von Jugendspielern, die dann sagen, da machen wir mit oder bei uns in der Firma kann ich mal nachfragen. Also oft läuft es schon über Kontakte.
Also es ist überwiegend das persönliche Netzwerk, das aus dem Verein kommt. Es ist jetzt nicht, dass ihr eine Gegenleistung entdeckt hättet, irgendeinen heiligen Gral, wo man dann plötzlich die Sponsoren für Flowball begeistert, obwohl vielleicht der Gegenwert, den der Verein bietet, im Augenblick jetzt nicht der allergrößte noch ist.
Ja, Was den Gegenwert angeht, natürlich ist viel Charity. Wir haben aber auch ein paar Sponsoren, das ist immer so branchenabhängig, die sagen, nee, über eure Kontakte, über die Deals, haben wir schon ein paar Deals gemacht, so rum, und haben da auch ein paar Geschäfte schon mitmachen können durch die Leute, die wir dann über den Verein oder bei den Spielen kennengelernt haben. Also es ist nicht bei jedem Sponsor gleich. Einige Sponsoren haben da tatsächlich auch was von, andere machen das wieder nur aus Goodwill. Wir hatten neulich auch, das ist, glaube ich, das erste Mal passiert, dass ein Sponsor auf mich zugegangen ist und mich angerufen hat oder über einen anderen Kontakt gesucht hat zu mir und gesagt hat, ey, ich möchte euch fördern, wie kann ich das machen? Das war natürlich schon auch ein Highlight irgendwo. Und ansonsten haben wir sehr viele Förderer auch, die das jahrelang machen. Das ist auch noch, glaube ich, ein Punkt bei uns, dass wir die auch bei Laune halten, natürlich die Sponsoren, dass wir die regelmäßig einladen, dass wir denen Briefe schicken, dass die auch mal irgendwo ein kleines Entgegenkommen von uns bekommen in Form von ja, einem Bild oder ein Schild für die Firmenwand oder Fanartikeln oder solchen Dingen. Und
gibt es unter den Sponsoren irgendeine Kategorie, wo du sagen würdest, die sind besonders gut ansprechbar? Das ist irgend so eine Gruppe unter den Bedingungen, wenn die sich zum Beispiel, wenn sie sich um diese Kundengruppe interessieren oder sie sind als Firma ungefähr so groß. Also es verbindet sie irgendein Merkmal, dass man da sagt, okay, da hat man eine höhere Erfolgschance.
Das ist schwer zu sagen, welche Branche da vielleicht für unsere wunderbare Sportart am geeignetsten ist. Ich glaube, da ist es doch lokal, die Bedingungen so unterschiedlich. Könnte ich jetzt nicht mich drauf festlegen, ne? Sorry.
Ich würd, bevor wir zum sportlichen Teil übergehen, ich glaube, da wird dann Johann auch etwas aktiver sein, würde ich noch eine Sache, und zwar, wir werden versuchen, jetzt auch ein bisschen mehr mit Zahlen zu arbeiten. Du kannst vielleicht nicht alles verraten, aber wenn wir jetzt das grob überschlagen, ihr seid ja als Verein auch gezwungen, anders als Vereine in Gebieten, wo viele Vereine sich drumherum bewegen, aber ihr seid wahrscheinlich auch ein bisschen mehr auf Reisen mit der ersten Mannschaft. Wie, wenn man das alles zusammenfasst, wie groß ist der Haushaltsplan der Abteilung? Mit was für einem Budget müsst ihr als Abteilung arbeiten und vielleicht wie groß ist der Bundesliga-Brocken darin?
Ja, das variiert auch schon mal hier und da ein bisschen natürlich in den letzten Jahren. Ist mit der Bundesliga sicherlich ein ganzes Stück angewachsen, sowohl die Ausgaben als auch die Einnahmenseite. Ich glaube, dass wir mittlerweile ein Abteilungsbudget von 70.000, 80.000 Euro im Jahr verwalten. Also alles durchgängige Posten natürlich. Aber das ist so die Größenordnung, mit der wir arbeiten. Und auch die Bundesliga, ja, mit allem drum und dran, schwer zu sagen, vielleicht 25, 30, irgendwie so um den Dreh.
Welchen Brocken davon decken die Sponsoren ungefähr vom Verhältnis her?
Also was jetzt, ich glaube, der interessante Teil ist ja da durchaus auch eher die Bundesliga, und wir versuchen tatsächlich, und das haben wir auch in den letzten Jahren soweit geschafft, dass kein Mitglied bei uns für den Leistungssportbereich letztendlich das mit subventionieren muss. Da versuchen wir tatsächlich, also alle Kosten, die in dem Bereich entstehen, über Sponsorings und andere Förderungen, das entsprechend abzudecken. Und natürlich sind auch die Bundesligaspieler sind ja im Grunde auch Mitglied bei uns im Verein. Und da kommen auch ein paar Sachen noch zusammen. Aber wir haben da schon eine relativ klare Trennung, was die Vereinsfinanzen angeht und was eben diesen Bereich Bundesligafinanzen angeht.
Ich bin mir sicher, Johann will unbedingt wissen, wie eure Neuzugänge angekommen sind dieses Jahr. Johann, stell du die nächste Frage.
Nein, also ich finde das super interessant. Deswegen, ich höre super gern zu. Ich finde die ganze Strukturen und so finde ich super interessant. Ich würde eine Sache nachhaken. Was war eigentlich das, wo gab es vielleicht am meisten Probleme, oder was kannst du halt andere auch, Vereine, die dahin wollen, wo ihr seid, mit auf den Weg geben? Kannst du irgendwelche Tipps geben?
Ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist, dass man sich nicht zu sehr auf eine Säule fokussiert. Ich sage immer, alles muss gleichmäßig irgendwo wachsen. Natürlich gibt es immer Bereiche, die vielleicht auch schneller erfolgreicher sind oder bei denen man schneller die Ziele erreicht. Aber wir haben ja letztendlich also drei Säulen, sage ich immer, wir haben den Breitensportbereich, wir haben Jugendsport und Leistungssport. Und natürlich ist der Leistungssport jetzt in den letzten 2 Jahren schon sehr erfolgreich gewesen und hat dadurch auch natürlich einige an Ressourcen auch in Anspruch genommen. Aber letztendlich sind auch diese beiden anderen Bereiche wichtig, dass die nachwachsen, dass da gefestigt ein großer Verein irgendwo auch entsteht drumherum, damit auch dieser Leistungsbereich fortbestehen kann. Die Beispiele gibt es halt auch, wenn der Unterbau nicht da ist. Dann wird es dann irgendwann schon schwierig, das alles zu stemmen. Und das alles gleichmäßig weiter zu entwickeln, ist, glaube ich, ein Erfolgsrezept, was wir auch immer verfolgt haben und auch noch weiter verfolgen werden. Somit auch nicht zu schnell laufen muss. Also damals der Aufstieg, der kam schon relativ zügig für mich jetzt in dem Jahr. Das war. Wir haben immer gesagt, mittelfristig wollen wir in die erste Bundesliga, dass es dann in dem Jahr klappt. Das war natürlich dann nicht mehr mittelfristig, sondern das ging ja schon ziemlich zügig irgendwo. Und im Nachgang war ich aber froh, dass es so gekommen ist, denn es hat schon auch viel, viel verändert, auch zum Positiven und auch sich eben auf diese anderen beiden Säulen ausgewirkt, die wir haben. Aber trotzdem darf man diese natürlich in keiner Form vernachlässigen.
Dann kommen wir auch so ein bisschen, was für mich natürlich interessant ist. Die Kaderplanung. Wie sieht eigentlich die Kaderplanung bei euch aus? War das schwierig, einen Bundesliga-Kader zu entwickeln? Und dann natürlich, wie kamen alle Lilienthaler zu euch?
Alle Lilienthaler sind ja nicht. Ne?
Nein.
Sind die Hälfte da.
Okay, das ist ein bisschen gemein gefragt. Aber wir können ja erstmal starten. Wie sieht es denn halt bei euch aus? Also jetzt ist ja quasi Sommerpause. Ihr vorbereitet euch für die nächste Saison. Wie baut ihr eure Kader? Also wer ist da zuständig und wie funktioniert das bei euch?
Ja, wir haben, hatte ich eben schon mal angesprochen, den Bundesliga-Arbeitskreis als einer von vielen anderen Arbeitskreisen und die kümmern sich auch, da gibt es dann wieder Verantwortliche innerhalb dieses Kreises, die sich dann letztendlich auch um die Spielerakquise kümmern. Wir haben ja einen Trainerstaff auch, der sich natürlich da auch mit einbringt in das Thema und natürlich auch irgendwo über Connections verfügt. Will ich gar nicht hinterm Berg halten, das ist natürlich, liegt ja auch auf der Hand, wenn der J.A. Backmann, der vorher in Lilienthal war, als Trainer, dass der da natürlich auch irgendwo viele Leute kennt und da entsprechend auch ein Wort einlegt. Das ist natürlich klar.
Wie war der Kontakt mit Jay? Wie habt ihr das?
Das lief über unterschiedliche Kanäle. Also man kam, glaube ich, auch in der ersten Bundesliga-Saison, da hat man sich jetzt zum ersten Mal hier und da gesehen, auch auf den Spieltagen. Und da kam der ein oder andere dann mit ihm auch ins Gespräch. Und letztendlich, ich will da gar nicht zu sehr kommentieren, wie letztendlich auch die Entwicklung dann in Lilienthal war. Da wollten halt viele Spieler dann auch aus persönlichen Gründen sich neue Perspektiven suchen, unter anderem eben auch Janosch, Schnicki und Milli, die alle aus dem Rheinland kommen und dort eben auch wieder ihre berufliche Zukunft gesehen haben, studieren jetzt zu Teilen ja auch an der Sporthochschule in Köln und deswegen hatte sich das dann so ergeben, dass viele da auch irgendwo eine neue Perspektive gesucht haben und standen dann in ganz aussichtsreichen Gesprächen noch mit dem Jay das hat dann letztendlich auch dazu geführt, neben vielen guten Kontakten auch die Leute aus unserer ersten Herren mit den dreien immer gehabt haben, dass sie dann ja, sich unserem Verein angeschlossen haben und da auch sehr glücklich sind. Also ich habe führe natürlich auch hin und wieder mal nochmal Gespräche hin und die sind da soweit, was wir so an Rahmenbedingungen haben und Trainingsbedingungen und wie die Stimmung ist, sind die schon alle sehr glücklich, dass sie bei uns spielen, ja.
Ja, ich glaube, das liegt ja auch an der ganzen Strukturen. Also ich weiß ja nur, mein erster Spieltag bei euch, wie gut organisiert alles aussah. Also das hat mich halt sehr positiv überrascht und glaube, für einen Spieler dann halt, der dann halt einen neuen Weg sucht und dann kommt man mit euch in Kontakt, ist das bestimmt eine attraktive Sache. Von meiner Seite.
Ja. Ja, das ist natürlich cool, dass du das so festgestellt hast. Ich glaube, beim allerersten Spiel, das war sogar unser allererstes Spiel in der Bundesliga.
Stimmt, das war unsere Partie da.
Das war unsere Premiere. Da war natürlich auch richtig volle Hütte. Ich glaube, der Ausgang war jetzt nicht so cool für uns, aber freut mich natürlich, dass wir da sowas, was das drumherum angeht, schon ganz guten Eindruck gemacht haben. Das haben wir natürlich jetzt in den letzten 2 Jahren dann oder jetzt in den beiden Saisons immer weiterentwickelt. Und ich glaube natürlich schon, dass das auch attraktiv für Spieler ist, klar. Wir haben eine nette Stimmung immer in der Halle, laute Stimmung auch in der Halle. Viel Action drumherum und das macht sicherlich auch als Spieler Spaß, da irgendwie die Heimspiele vor der Kulisse auch bestreiten zu können. Ja.
Ich frage mal rein, es war jetzt eine etwas andere Saison wieder als die Saison davor. Ich glaube, das war eure Einstiegssaison, da ist einmal alles erlaubt, alles kann, nichts muss. Jetzt diese zweite Saison, ich glaube, den Anspruch habt ihr dann deutlich gehoben, natürlich dadurch, dass ihr auch Spieler akquiriert habt, die ein anderes Niveau ins Spiel gebracht haben. Vom Verlauf her, vom sportlichen Verlauf her, war das komplett zufriedenstellend?
Für die Strategie, die wir letztendlich oder die auch unser Trainerteam letztendlich entwickelt hat, glaube ich das schon. Ich kann mir schon vorstellen, dass du vielleicht auch nochmal so auf die Ergebnisse vielleicht im Frühjahr gleich nochmal eingehen möchtest, die vielleicht hin und wieder auch etwas überraschend waren. Aber ich glaube schon, dass das Eintrainieren von einem bestimmten Spielstil und auch unsere Strategie, dass wir da viele Jugendspieler auch mit Spielzeiten letztendlich ausgestattet haben, mit Erfahrungswerten in der Bundesliga, dass sie diese Saison auch viele bekommen konnten, dass das eben auch ein Ziel war, neben natürlich der Teilnahme an den Playoffs. Und aus diesem Grund kann man schon sagen, dass es erfolgreich war. Ich bin natürlich sehr gespannt, oder wäre sehr gespannt gewesen, was wir dann letztendlich in den Playoffs gemacht hätten und natürlich auch beim Final Four. Teil da vielleicht auch nicht ganz unbedingt eure Einschätzung aus den letzten Folgen. Das kann ich an der Stelle natürlich auch gerne nochmal einbringen.
Was wäre dein Tipp?
Also am letzten Wochenende hätten wir natürlich nochmal 2 starke Spiele gehabt. Ich glaube aber, dass unsere Formkurve und auch dass wir dann auch wieder, nachdem wir ein bisschen experimentiert hatten, nachdem vielleicht auch, irgendwo nach der Länderspielpause war auch irgendwie so ein bisschen so eine kleine Delle eben auch leistungstief erkennbar. Aber das Chemnitz-Spiel fand ich war echt sehr ansehnlich von uns. Und das war ja letztendlich dann unser letztes Saisonspiel, so wie es jetzt leider gekommen ist. Und ob wir dann noch das Heimrecht bekommen hätten, weiß ich nicht. Ich glaube, können wir aber schon vorstellen, dass wir sicherlich auch gute Chancen in beiden Spielen an dem Wochenende gehabt hätten, also zu Hause gegen Schriesheim und dann auch in Bonn. Wenn man das so ein bisschen Fantasy-mäßig weiterspielen möchte, wäre es wahrscheinlich dann aber auch Schriesheim geworden. Und ich meine, diese Saison haben wir auch schon mal in Schriesheim gewonnen. War letztendlich dann ein bisschen knapper, haben aber durchaus sehr solide gespielt. Natürlich kommt da der Faktor Verletzte natürlich auch ins Spiel, dass es zu dem Zeitpunkt Schriesheim noch nicht ganz so gut aufgestellt war. Aber dennoch kann man in Schriesheim auch gewinnen, kann man auch dann vielleicht auch das zweite Spiel gewinnen. Also ich glaube, so chancenfrei wären wir denn nicht gewesen. Und so Halbfinale war jetzt schon so was wir uns gewünscht hätten. Ne? Also Final-Four-Teilnahme und Halbfinale-Playoffs, Ich glaube, das war durchaus realistisch, dass man da jetzt noch weiter denkt. Das war jetzt bei uns ehrlich gesagt kein Thema. Das war jetzt die erste Saison mit einem halben neuen Team letztendlich, mit einem neuen Trainer, mit einem neuen Spielstil. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr.
Ich glaube, dass ihr euch da tatsächlich sportlich das eigentlich gar nicht groß in Frage stellen müsst. Du hast es richtig gesagt. Es ist ja das erste Mal, dass diese Mannschaft so sich erstmal auch finden muss und in sowas hineinwachsen muss. Und das passiert nicht nach 3 Spieltagen. Da gibt es auch mal Dellen, da muss man auch wieder zurückkommen. Insofern glaube ich, das wäre sehr, sehr interessant gewesen, wie dann die Mannschaft unter Druck performt in den Playoffs. Es ist natürlich sehr schade, dass wir das nicht gesehen haben und hoffentlich dann nächstes Jahr sehen werden. Wie wird sich der Kader entwickeln in dieser im Augenblick etwas schwer absehbaren Pause?
Ja, wie du sagst es schon, das ist nicht ganz so leicht abzusehen, was jetzt passiert. Wir haben schon so 2-3 Spieler, die auch aus beruflichen Gründen, aus Altersgründen einen kleinen Schritt zurücktreten wollen. Das steht fest. Auf der anderen Seite werden aber sonst wird der Kader weitestgehend zusammenbleiben.
Darf man die Namen nennen?
Nach aktuellem Stand wollen halt, ich weiß ja, dass er auch immer mal gerne in ein paar Listen so Namen einfügt. Der Chris Stange, vorher Spieler auch mal bei Eiche Horn gewesen und der uns jetzt 3 Jahre, 4 Jahre lang begleitet hat. Der wollte ein bisschen kürzer treten und Alexa Garfe auch in Berliner eingewechselt, dem hätte ich es nochmal besonders gegönnt. Berliner Jung, so rum, unser Eigengewächs, aber Berliner Jung hat früher in Berlin Feldhockey gespielt und dem hätte ich es natürlich besonders gegönnt. Auch Playoffs und das Final Four zu spielen in seiner letzten Saison. Aber das sind jetzt die beiden, die da schon mal auf jeden Fall konkret was gesagt haben. Und vielleicht noch ein Name, der interessant ist, ist Torben Lange, auch ein ehemaliger Lilienthaler Spieler, der jetzt auch im Rheinland ansässig ist. Und da sieht es ganz gut aus, dass wir ihn nächstes Jahr in Grün-Weiß sehen werden. Ja.
Jetzt ist so eine Frage, die, glaube ich, bei jeder Mannschaft gestellt wird, die es schafft, sich dann gezielt im Grunde zu verstärken. Habt ihr irgendwelche strukturellen Unterstützungen oder Programme, um dann halt ausländische Spieler auch nach Holzbrücken zu holen oder vielleicht für länger als eine Saison zu binden? Gibt es da Sponsoren, Job, Wohnung? Wie funktioniert das bei euch?
Ja, das ist sicherlich noch ein Bereich, der bei uns ausbaufähig ist. Wir arbeiten da an einem Konzept. Wir arbeiten auch immer an verbesserten Rahmenbedingungen natürlich. Aber wir haben da, glaube ich, schon auch ein paar, in dem Fall, glaube ich, eher Standortnachteile. So eine Wohnung irgendwo anzumieten für Spieler, das ist ja durchaus eine gängige Praxis. Und das ist hier bei den in Kars oder Düsseldorf ist es, ich glaube, bedeutsam schwieriger, einfach da eine geeignete Wohnung irgendwo auch zu finden. Hier so im Raum und was auch finanzierbar ist. Ich glaube, in Hamburg wird es da wahrscheinlich ähnlich aussehen, in Berlin wahrscheinlich auch, aber es gibt vielleicht auch ein paar Standorte, bei denen das vielleicht ein bisschen besser funktioniert oder leichter funktioniert. Ansonsten haben wir ist im Grunde so ein Paket, was wir denen anbieten, aber wir sind definitiv nicht so weit wie vielleicht auch der ein oder andere Verein in der ersten Liga, die dann die Jungs dann hier hinholen und die dann im Grunde nicht irgendwie so viel selber machen müssen. Also wir haben zwar auch ein Jobnetzwerk, das funktioniert aber auch nicht immer. Das kommt immer ein bisschen auf die Sprachfähigkeiten auch der Leute an. Wir haben schon sehr gute Beispiele gehabt. Also wir haben auch Leute gehabt, die, Ilari Soro, und der dann letztendlich 4 oder 5 Jahre bei uns geblieben ist, weil es ihm so gut gefallen hat hier. Und wir haben natürlich auch schon 1-2 Beispiele gehabt, wo es nicht ganz so gut geklappt hat. Diese Saison war Samu Pientele da, bei dem war es soweit ganz gut, glaube ich. Er ist jetzt aber auch zurück nach Finnland gegangen. Da war es auch klar, dass der im Grunde so ein Orientierungsjahr machen wollte. und dann auch seine berufliche Ausbildung weiter dann in Finnland fortsetzen wird. Aber ja, wir haben gemerkt, dass es schwer auch auf die Kompatibilität der Leute ankommt, auch an die Anpassungsfähigkeit. Und da kann man nur im Grunde, ja, kann man nur Entscheidungen treffen, wenn man sich vielleicht auch mal persönlich irgendwie jetzt auch im Videotalk oder so kennengelernt hat. Denn da bekommt man dann vielleicht auch nochmal einen anderen Eindruck, als wenn man nur so ein bisschen hin und her schreibt. Also es muss menschlich auf jeden Fall passen, muss ins Team passen und nach Möglichkeiten auch irgendwo daran interessiert sein, sich hier zu integrieren. Also das sind schon wichtige Punkte für uns, wenn wir sagen, wir wollen vielleicht auch gucken, ob wir mal jemanden nochmal hier hinholen können, der uns weiterhilft.
Sucht ihr aktiv nach Leute, also nach Ausländern?
Johann, brauchst du einen Job oder was?
Nee, vielleicht, aber das ist ja immer...
Haben wir in den vergangenen beiden Saisons haben wir das sicherlich getan. Wir sind in dieser Saison, weil das natürlich auch irgendwo mit Finanzen zusammenhängt, was kann man bieten, was kann man machen, sind wir noch im Moment in der Phase, wo wir das noch nicht ganz absehen können. Ja, ihr habt ja eben schon mal festgestellt, wir haben da sicherlich auch den einen oder anderen Sponsor dabei. Aber aufgrund der aktuellen Situation stehen da sicherlich auch noch das eine oder andere Gespräch aus, wie weit das fortgesetzt werden kann, auch in welcher Form das fortgesetzt werden kann. Und danach richten sich natürlich auch noch unsere Möglichkeiten. Also da sind wir schon auch von der Struktur her unserer Sponsoren schon ein bisschen von dieser Situation auch abhängig. Bei uns gibt es leider nicht so die Möglichkeit, ich sag da mal so institutionelles Sponsoring zu, aber dass so Lotto oder so größere Förderer, sage ich mal, die ja auch viele andere oder viele Vereine im Floorball-Bereich auch fördern, das gibt es hier in dieser Form in NRW leider nicht. Das läuft alles über den Landessportbund und da sind wir mit Floorball leider so ein bisschen noch hinten dran, sodass wir da an solche Sponsoren, die vielleicht auch konjunkturell unabhängiger sind, dass wir da eben ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben.
Ich spring da mal rein, weil ich finde das einen sehr interessanten Aufhänger und ich finde es tatsächlich eine Schweinerei innerhalb dieser Bundesstruktur und dieses Föderalismus in Deutschland, dass tatsächlich die Sportvereine in den einzelnen Ländern so derart unterschiedliche Bedingungen haben, was diese Förderung angeht. Und ich spreche eigentlich als ein Begünstigter, weil Berlins Bundesliga-Budget wird ja zum absoluten Großteil durch die Förderung der Sportstiftung Lotto getragen. Und das sind Möglichkeiten, die andere Vereine nicht haben. Und wir sind jetzt, wir machen damit jetzt keine großen Stücke, wir fahren damit Bus. Aber trotzdem ist es etwas, was natürlich einen ziemlichen Wettbewerbsnachteil darstellt für andere Vereine, die diese Möglichkeit nicht haben und die sich das natürlich kleinteilig, so wie ihr, aus kleinen Sponsoren zusammentragen müssen. Insofern ist es wirklich ein interessantes Thema, dass das halt auf bundesweiter Basis nicht mehr diskutiert wird, dass hier einfach eine Wettbewerbsgleichheit geschaffen wird.
Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also da in einigen Bundesländern dürfen halt Vereine direkt gefördert werden durch diese Stellen und in anderen Bundesländern läuft es halt nur über die Landesverbände. Und da geht dann viel auch in olympische Sportarten und eben andere Bereiche, sodass wir da als Floorballer leider noch ein bisschen hinten dran sind. Und wie du schon sagst, sehe ich tatsächlich auch als Standortnachteil in dem Fall an, ja.
Ich würde jetzt in zwei Sachen noch reinschneiden. Die eine Sache ist tatsächlich die aktuelle Situation. Inwiefern seid ihr als Verein, der gerade von Sponsoren abhängig ist, inwiefern seid ihr jetzt durch diese Corona-Situation benachteiligt?
Ja, also der Bereich Sponsoring macht uns natürlich schon Gedanken. Da werden wir jetzt sicherlich in den nächsten zwei, drei Wochen schon etwas frühzeitiger als sonst offene Gespräche mit unseren treuen Förderern suchen. Denn wir müssen natürlich da irgendwo Lösungen finden oder wollen natürlich gerne Lösungen finden, die für alle gut sind. und für alle auch tragbar sind. Wir haben natürlich auch viel Verständnis dafür, dass ja, ein Unternehmen, dem es vielleicht gerade da nicht gut geht und wo die Mitarbeiter vielleicht auch nicht mehr voll bezahlt werden können, dass es dann natürlich auch schwierig ist, für so ein Unternehmen irgendwo zu verantworten, dass dann ein Sportverein weiter gefördert werden kann. Ja, aber da haben wir jetzt noch keine Anhaltspunkte, wie sich das bei uns bemerkbar machen wird und wie gravierend da Einschnitte sein werden. Vielleicht sind sie auch nicht so groß. Da haben wir vielleicht auch Glück, dass wir ein Portfolio aus unterschiedlichen Branchen haben. Da sind ja auch alle irgendwo unterschiedlich betroffen. Und von daher schauen wir erstmal positiv dem Ganzen entgegen und gucken, ob wir da irgendwie sinnvolle Lösungen finden. Und ansonsten, ja, wir mussten ja zum Beispiel unser Jugend-Floorball-Camp, was wir traditionell immer an Ostern veranstalten, was wir auch dieses Jahr mit Rekordteilnehmerzahlen letztendlich verbucht hatten, das muss natürlich entsprechend leider ausfallen. Und
Ist so etwas für euch auch eine relevante Einnahmequelle? Weil bei Falun ist es ja tatsächlich eine seltsame Konstellation, wo sie einerseits natürlich die Playoff-Einnahmen verloren haben, aber vor allen Dingen auch diese ganzen Turniere und Sommercamps sehr kommerziell aufziehen und damit halt ihr Budget füttern. Ist es bei euch auch der Fall?
Das Vereinsbudget ist sicherlich davon immer bevorteilt gewesen, klar. Also wenn wir dann das sonst wieder in Infrastruktur hier gesteckt haben, was wir da an Plus erwirtschaftet haben, neue Bande zu kaufen oder solche Dinge, natürlich, das fehlt jetzt an diesen Stellen. Also es ist jetzt vielleicht kein, da wir diese Trennung haben zwischen Bundesliga und Restverein, ist es jetzt vielleicht nicht so, dass sich das direkt auf diesen Bereich auswirkt, aber grundsätzlich schmerzen da die Einnahmeverluste schon, auf jeden Fall. Ja, und ein paar andere Bereiche sind auch betroffen. Also unser Schul-AG-Programm liegt natürlich auch auf Eis und auch der Schulcup, den wir jährlich durchführen, der mittlerweile auch riesengroß ist, bei dem, ich glaube, letztes Jahr 19, 20 Teams teilgenommen haben, den müssen wir auch, werden wir auch absagen müssen. Und sind dann vielleicht nicht direkte Einnahmeverluste, aber hat natürlich dann schon später auch Auswirkungen. Das sind natürlich auch alles Maßnahmen, die uns wieder Mitglieder bringen und ja, das ist gerade schon sehr bedauerlich. Natürlich nehmen, dass wir alle unseren Sport nicht machen können und nicht in der Halle mal ein paar Bälle wieder spielen dürfen und all diese ganzen anderen Dinge, die da dran hängen. Ja.
Ich würde jetzt einfach hoffen, so wie wir es wahrscheinlich alle tun, dass das jetzt mit der Zeit dann auch irgendwann wieder vorbeigeht und wir irgendwann dann in Strukturen kommen, die wir kennen. Was würdest du sagen, sind vielleicht Baustellen im Augenblick, die vielleicht beim Verband liegen, wahrscheinlich beim Verband liegen, vielleicht aber auch bei den anderen Vereinen liegen, um die Bundesliga in dem nächsten Schritt wirklich voranzubringen, sodass auch ihr was davon habt? Weil, so wie ich es einschätze, sind natürlich Vereine wie ihr, die sich sehr professionell aufstellen und professionelle Arbeit leisten, natürlich auch ein bisschen beeinträchtigt, negativ, wenn in der Liga halt nichts passiert. Also beispielsweise wird die Liga im Augenblick kaum oder gar nicht vermarktet. Ist es etwas, was stört? Oder was sind so die nächsten großen Wünsche, die ihr habt im Grunde an den Verband?
Ja, das ist natürlich ein großes, umfassendes Thema. Aber hin und wieder stehen wir da natürlich auch im Austausch mit den fleißigen Leuten vom Verband, die natürlich auch viel machen, was in deren Möglichkeiten steht. Aber den Punkt, den du gerade ansprichst, also mit Vermarktung der Liga, ich glaube schon, dass wir uns insgesamt attraktiver auch machen müssen für Sponsoren. Es gab ja mal diese Vermarktung vom Namen der Bundesliga. Das ist sicherlich ein Aspekt, den wir da auch mal auch wieder ins Auge fassen können oder vom Pokalwettbewerb auch. Wie macht man sich attraktiver? Ist natürlich auch irgendwo das Thema TV-Übertragung oder Live-Übertragung immer wieder was genannt wird. Ich selbst glaube, dass im Moment machen das ja viele Vereine so für sich und produzieren das zu Teilen, auch mit externen Firmen zusammen. Hamburg ist natürlich da echt sehr gut aufgestellt. Das macht immer Spaß, wenn die so ein Spiel übertragen. Ich fürchte aber trotzdem, also zumindest meine Perspektive, dass ja immer noch zu wenig Leute dann dazu gucken, um das wirklich attraktiv für einen Sponsor zu machen. Also wenn da 100 oder 200 Leute sich reinklicken, dann ist das jetzt für einen überregionalen Sponsor, der da irgendwie vielleicht auch einen Werbeeffekt von erzielen will, vielleicht immer noch nicht ganz so attraktiv. Und da müssen wir uns halt überlegen, wie bekommen wir da mehr Leute hin, also nicht nur in die Hallen, sondern vielleicht auch von Fernseher oder vom Computer, die sich dann so ein Spiel angucken. Und das ist vielleicht am Ende eine Frage auch der Aufmachung. Vielleicht kann man auch sowas wie so eine Art Top-Spiel der Woche zeigen, die dann vielleicht auch die ganze Floorball-Szene guckt. Dann sind es vielleicht schon mal 1.000 Leute, die sich anschauen oder 1.500. Vielleicht kann man auf diesem Wege dann Werbeeffekte auch erzielen und die auch wieder gewinnbringend weitergeben. Das wäre vielleicht eine Überlegung, die man mal durchspielen kann zumindest.
Ich habe einen Vorschlag zum Kader, aber das können wir ganz am Ende nehmen.
Ja, gerne.
Ich glaube, wir kommen so eigentlich relativ gut zum Schluss. Also Johann, wenn du da noch Wünsche hast, darfst du sie reinspielen.
Ja, also ich meine halt so, wenn ihr ja nicht so viel Geld haben und so, vielleicht können wir mal, habt ihr Interesse an so eine alte Tscheche, die einfach wenig läuft, der hinten stehen kann und eine noch ältere, ein Tick jüngere Schwede, der einfach vorne stehen kann und nicht bewegen kann? Also können wir nochmal sprechen.
Ja, gerne. Düsseldorf ist auch eine schöne Stadt, also da kann man auch sehr gut viel machen und leben. Und,
Johann, uns stellen die wahrscheinlich nur den Arbeitskreis für Geriatrie auf. Also wird jetzt sportlich nicht viel bringen.
Man weiß ja nicht. Ich habe lange nicht gespielt. Also im Training habe ich ein paar Mal mitgemacht, aber darüber möchte ich wenig sprechen.
Ich würde langsam zum Schluss kommen. Ich habe tatsächlich, wir haben ja so eine Umfrage gemacht bei Instagram, um nachzufragen, was gibt es denn für Fragen. Die meisten Fragen haben wir tatsächlich im heutigen Gespräch dann auch eingebettet und irgendwo lassen sich da die Antworten auch wieder heraussaugen. Ich glaube, die allerwichtigsten, wer hat die schlimmste Frisur bei der DJK?
Kevin Strauss.
Eine klare Antwort. Dann die allererste Frage, die kam: wie war Phils Junggesellenabschied? Frage für einen Freund.
Erlebnisreich. Und ich würde es jederzeit nochmal so machen.
Phil, ich habe ganz groß zu danken. Ich glaube, es war ein Wagnis, weil du nicht wusstest, was mit uns los ist und wir wussten nicht, was mit uns los ist und wir mussten es einmal probieren und ich glaube, es hat sehr gut funktioniert und insofern vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hatte einigermaßen Struktur. Wir werden in den nächsten Tagen auch schon das nächste Interview aufnehmen. Das verraten wir in Kürze, wer das ist. Wir bleiben noch in der ersten Bundesliga, schauen uns einen anderen Verein an aus einer anderen Region, auch mit vielleicht etwas anderen Vorzeichen, aber mit einer ähnlich aufstrebenden Vergangenheit. Das teilen wir dann später mit. Also nochmals herzlichen Dank.
Ja, gerne. Also Jan und Jörn, echt vielen lieben Dank auch, dass ihr mich eingeladen habt und mit euch mal ein Stündchen zu plaudern und auch, dass ihr diesen Podcast hier ins Leben gerufen habt. Das ist wirklich eine tolle Sache, um vielleicht auch diese Corona-Phase noch ein bisschen besser durchstehen zu können und vielleicht dann auch danach natürlich das Ganze noch weiter fortzusetzen. Also herzlichen Dank, hat wirklich viel Spaß gemacht und ich freue mich auch, euch dann demnächst mal in Real wiedersehen zu können.
Und von meiner Seite auch Dankeschön und arbeite mal weiter. Es ist immer eine schöne Reise zu euch.
Dann besten Dank und bis bald.
Danke, tschüss.
Ciao.